Wir wundern uns jeden Tag, wie schwerfällig dieses System ist. Ne?
Also ich glaube schon auch, dass es Potenzial hat, die Patientenversorgung zu verbessern.
Ein bisschen sinnlose Kontrollgruppe eigentlich, oder? Also, dass das nicht funktioniert, das kann man sich irgendwie sofort vorstellen.
Ich finde es ein mega System. Ich finde es voll gut, wenn es irgendwie kommt. Und wenn man irgendwie schafft, die Hürden, die es gibt, zu überwinden, damit das umgesetzt werden kann, glaube ich, kann man davon nur profitieren.
Radioquartett. Herzinsuffizienz kompakt. Der erste Podcast, der Sie jederzeit und überall über die wichtigsten Erkenntnisse aus der Herzinsuffizienz informiert. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.
Hallo, herzlich willkommen zur mittlerweile 30. Folge von Cardioquartett, Herzinsuffizienz kompakt. Mein Name ist Stefan von Heling. Gemeinsam mit mir begrüßen Sie Felix Jansen aus Bonn.
Hallo zusammen.
Karin Rübeck aus Dessau.
Hallo.
Und Jarid Hashemi, Assistenzarzt an der Charité in Berlin.
Hallo, hallo.
In diesem Podcast stellen wir Ihnen in gewohnter Weise alle zwei Wochen zwei aktuelle Publikationen aus der Herzinsuffizienz vor. Sie bekommen damit in aller Kürze einen kompletten Überblick über die allerneuesten Erkenntnisse von uns ausgewählten Studien. Dies ist ein Podcast der Novartis Pharma GmbH. Über die Auswahl und Einordnung der hier vorgestellten Publikationen entscheiden aber ausschließlich wir vier. Und Felix macht den Anfang und wird uns ein Paper aus dem JACC vorstellen. Und ich bin gespannt, ob du den Namen des Erstautors sagen wirst.
Ja. Also der Titel des Papers lautet Cluster Randomized Trial Comparing Ambulatory Decision Support Tools to Improve Heart Failure Care oder abgekürzt Better Care HF Studie. Und das ist eine Studie von einer amerikanischen Arbeitsgruppe, von einer Erstautorin mit meinem indischen Namen. Den erspare ich uns jetzt hier. Aber inhaltlich ist es eine spannende Studie, wie ich finde, weil sie zeigt, wie man Ärzte insbesondere im ambulanten Setting, aber vielleicht perspektivisch auch im stationären Setting supporten kann mit Unterstützungshilfen, die digital sind und die Medikamenteneinnahme der Patienten verbessern können. Und Hintergrund dieser Arbeit war die Tatsache, dass Mineralokortikoidrezeptorantagonisten, also die MRAs, zu selten verschrieben werden bei Patienten mit Herzinsuffizienz, obwohl sie ja ganz klar empfohlen sind als eine Säule der Vier-Säulen-Therapie. Und die Autoren haben in dieser Studie zwei verschiedene automatisierte Alarmsysteme untersucht, wie niedergelassene Kardiologen nutzen können, um den Patienten den MRA zu verschreiben. Und es sind hier ausschließlich Patienten untersucht worden, die eine Herzinsuffizienz nachgewiesen hatten. Also eine eingeschränkte Pumpfunktion, die lag im Schnitt bei 33%. Also Patienten, wo auch klar die Indikation zur MRA-Einnahme besteht. Aber alle Patienten, die hier untersucht worden sind, das sind 2211 Patienten insgesamt gewesen, hatten alle keinen MRA in der Medikation, obwohl es keine Kontraindikation zur MRA-Einnahme bei diesen Patienten gab. Die waren im Schnitt 72 Jahre alt. Und hier sind eben niedergelassene Kardiologen mit ins Boot geholt worden für diese Studie. Und es gab insgesamt drei Gruppen. Die erste Gruppe an Kardiologen hat beim Öffnen der elektronischen Patientenakte, wenn der Patient praktisch vor dem Arzt saß, der herzinsuffiziente Patient, war ein Alarm programmiert in dieser Patientenakte, der darauf hinwies, dass dieser Patient trotz Indikation für einen MRA kein MRA in der Medikation hatte. Das war sozusagen die erste Gruppe, die Alarmgruppe. Dann gab es die zweite Gruppe, wo die teilnehmenden Kardiologen eine E-Mail bekommen haben, einmal pro Monat mit einer Patientenliste, die sie behandelt haben oder die eben bei ihnen in Betreuung waren. Und das sind auch alles Patienten gewesen, die auch die Indikation für die MRA-Einnahme gehabt haben, aber eben keinen MRA in der Medikation hatten. Das war sozusagen E-Mail-Nachrichtengruppe in dieser Studie. Und die dritte Gruppe war die Kontrollgruppe. Da sind die Ärzte nicht aufmerksam gemacht worden darauf, dass diese Patienten keinen MRA in der Medikation hatten. Und jetzt ist untersucht worden, was haben diese beiden zusätzlichen Alarmsysteme gebracht? Ist tatsächlich die Verschreibung der MRAs verbessert worden? Und das war der Fall bei 29% der Patienten, die in der Alarmgruppe gewesen sind, wo dann immer dieser rote Alarm aufleuchtete, wenn der Arzt die Patientenakte aufgemacht hat. Etwas weniger effektiv war die E-Mail, die Ärzte bekommen haben. Da haben nur 15% der Patienten zusätzlich eine MRA erhalten in dieser Patientengruppe. Und die Kontrollgruppe hat ja am schlechtesten abgeschnitten. Aber immerhin haben ja auch noch 11% der Patienten zusätzlich den MRA bekommen, obwohl es hier keinerlei Alarm gab. Das war letztendlich auch der primäre Endpunkt, also der Anstieg der MRA-Verschreibung zum Studienende. Das war eine relativ kurze Studie, es sind nur 5 Monate gewesen, zwischen April 22 und Oktober 22. In dieser Zeit haben die immerhin über 2000 Patienten untersucht. Und letztendlich zeigt diese Studie klar, dass zusätzliche Alarmsysteme oder vielleicht etwas allgemeiner gefasst digitale Unterstützungssysteme Medikation der Patienten verbessern können, beziehungsweise die Ärzte da eben noch zusätzlich darauf aufmerksam gemacht werden können, dass diese Patienten vielleicht nicht die optimale Medikation haben, wie es die Leitlinien empfehlen, und dass diese Tools möglicherweise in Zukunft auch durch die Hilfe von KI die Patientenversorgung noch verbessern werden, hoffentlich.
Ich finde es total spannend. Und sag mal, glaubst du, wir sind in der Nähe, sowas irgendwie bei uns im Alltag auch integrieren zu können, so ein System?
Also ich glaube schon, dass das jetzt im Zuge der weiteren Verbreitung von künstlicher Intelligenz auch durch verschiedene Software, ich meine, Microsoft führt jetzt ihr System ja auch in Office ein, dass wir das nutzen können, um uns den Alltag zu erleichtern, aber auch um die Patientenversorgung zu verbessern. Wenn man beispielsweise jetzt ChatGPT mal fragt, welche Medikamente würdest du einem Patienten mit einer KHK verschreiben, der auch eine Hyperlipoproteinämie hat, der ein Diabetiker ist, dann kriegt man ja schon ziemlich genaue Vorgaben von Patientengruppen, die dieser Patient erhalten soll. Ich finde auch relativ konkret. Ich glaube, wenn sich das noch weiter verbessert in den nächsten Jahren, dass sich da auch unser Alltag verändern wird und wir dann noch zusätzliche Unterstützung bekommen können.
Ich stelle mir gerade vor, wir wissen ja, wie insuffizient im Alltag die Herzinsuffizienztherapie ist. Wenn das dann nicht nur für die MRAs gilt, sondern auch für ACE-MR oder Sacubitril valsartan und so weiter und so fort, SGLT2, da kriegst ja so mancher nur noch Alarme. Ich meine, über kurz oder lang würde das wahrscheinlich die Versorgungslandschaft verbessern. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber die praktische Umsetzung halte ich schon für schwierig im Moment. Aber vielleicht fehlt mir da die Vorstellungsgabe.
Gut, ich glaube, wenn der Patient einmal eingestellt ist, man macht das, ich stelle mir so vor, man stellt ihn einmal ein und dann ändert man ja auch nicht so viel an der Medikation, wenn er gut eingestellt ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man anhand der Laborwerte, anhand der Diagnosen zukünftig Vorschläge bekommen könnte von KI-unterstützten Systemen, was dieser Patient grundsätzlich für Medikamente braucht und dass man die als Arzt dann praktisch einmal gegencheckt und das entsprechend verschreibt. Oder wie ist da eure Vorstellung zu? Was denkt ihr darüber?
Ja gut, wir diskutieren das gerade in dem Land, in dem es noch Papierakten gibt, in dem die Hauptkommunikation zwischen Klinik und niedergelassene Kollegen irgendwie ein Arztbrief ist, ja, der irgendwann ankommt oder auch nicht ankommt. Also ich sehe das in erster Linie das Problem in dieser Schnittstellenproblematik. Wenn man das schafft, irgendwie zu überwinden, dann finde ich es großartig. Ich meine, es hat mich erinnert, wir hatten das auch einmal hier diskutiert in der Runde, ne? Dieses Prompt-HF, was ja auch so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht. Das war, glaube ich, eine Herzinsuffizienz, Ambulanzen, Yale, glaube ich, die auch sagen, ein sehr spezifisches System für ihr jeweiliges dortiges Krankenhaussystem hatten. Wäre mal natürlich ein System, ich kann mir vorstellen, also wenn so Ketten, die wir in Deutschland haben, wo derselbe Betreiber Kliniken und MVZs betreibt oder so, dass man das wirklich in so einem Kontext leicht implementieren kann. Ich weiß nicht, wie das ist, wobei die, glaube ich, ganz andere Herausforderungen haben, ja. Wobei ich nicht weiß, wie das ist, wie das sektorübergreifend ist mit auch so vielen unabhängigen Playern, die wir im Moment haben und bei dem der Technik, also eingeschränkten Technikoffenheit, die wir dann doch im Alltag da in diesen Bereichen sehen. Mhm. Vielleicht bin ich auch so pessimistisch, ja.
Ja, das sind sicherlich relevante Punkte, die du nennst, aber ich kann mir jetzt schon vorstellen, wenn du zum Beispiel euer Kliniksystem dir anschaust, womit ihr eure Arztbriefe schreibt, wenn es da ein zusätzliches Tool gäbe, was die Diagnosen mit den Medikamenten abgleicht und dann auf sowas hinweist, dann wäre das ja auch innerhalb eines Systems möglich, ne? Dann ist eigentlich egal, ob
ich fände es total super, aber ich fände es auch schon mal super, wenn es nicht dauert, abstürzen würde, wenn ich einen Arztbrief schreibe. Ja? So, also das ist sozusagen die Baseline, von der ich da drauf gucke.
Also ich frage mich eher, ob es da vielleicht so eine Art Sättigungseffekt geben wird, wenn permanent irgendwas bimmelt, dass das den Leuten dann irgendwann auf den Keks geht.
Ja, das war ja mein Einwand vorhin, wenn Felix natürlich sagt, okay, irgendwann hast du die alle mal vernünftig eingestellt, dann müsste es ja besser werden. Aber das bimmelt dann ja auch, wenn du das vielleicht keine optimale Dosis hast, oder? Also ich könnte mir vorstellen, dass das ja nicht nur darum geht, hat er oder hat er nicht, sondern muss ich es optimieren. Also, aber vielleicht sind wir da noch ein bisschen zu starr im Denken.
Kann durchaus sein. Aber kannst du noch mal diese E-Mail-Gruppe erklären? Wer hat denn da wann welche E-Mail gekriegt? Also die niedergelassenen Kardiologen haben eine E-Mail gekriegt, wo drin stand, folgende Patienten haben noch nicht den MRA. Oder wie war das?
Genau, so ist es beschrieben in dem Paper. Also einmal pro Monat gab es dann eine E-Mail mit einer Patientenliste, die dann in dem kommenden Monat diesen Arzt aufgesucht haben. Und dann sollte der Arzt sich im Optimalfall dann daran erinnern, okay, hier gibt es die Patienten, die noch unzureichend eingestellt sind.
Bisschen sinnlose Kontrollgruppe eigentlich, oder? Also, dass das nicht funktioniert, das kann man sich irgendwie sofort vorstellen. Mhm. Wenn, dann muss das, glaube ich, wirklich sofort hochpoppen. Und dass da der Effekt dann tatsächlich eindeutig zu sehen war, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, aber es greift natürlich das Konzept von so Telemonitoring-Systemen natürlich auf. Ja? Also, wenn wir uns überlegen, passiert hat ein Device zu Hause und es gibt irgendwie eine Arrhythmie, auf die aufgezeigt wird, dann ploppt die auch nicht sofort mit rotem Alarm auf dem Monitor des Behandlers auf, sondern es gibt eine Benachrichtigung. Und die Frage ist ein bisschen, wie sehr muss das synchron sein zu dem Ereignis und wie sehr kann das sagen asynchrone Kommunikation sein? Ja? Also ich sehe es schon ein, auch wenn ich denke, dass es irgendwie absehbar war, dass es vermutlich nicht zum Effekt führt. Ja?
Also wenn ich mir die Schwierigkeit anschaue, die wir haben mit der Kassenärztlichen Vereinigung, was Datenschutz anbelangt und diese ganze Absicherung, da stelle ich mir jetzt gerade vor, wie funktioniert das, wenn die in ein Praxissystem elektronisch da solche Nachrichten integrieren. Also ich glaube, da müssen wir wirklich noch ganz, ganz viel Zeit über uns vergehen wie soll ich sagen. Wir wundern uns jeden Tag, wie schwerfällig dieses System ist. Ne? Und da hast du schon völlig recht, Javid. Also, da wird schon noch.
Also, auf der anderen Seite, irgendwie, ich fange an, mir Probleme zu suchen. Ich finde es ein mega System. Ich finde es voll gut, wenn es irgendwie kommt. Und wenn man irgendwie schafft, die Hürden, die es gibt, das überwinden, damit das umgesetzt werden kann, glaube ich, kann man davon nur profitieren. Es ist natürlich irgendwie spannend. Das eine ist, wenn die Diagnose schon steht und dann kontrolliert so ein System, ist da alles an Bord, was irgendwie an Bord sein soll. Und das die andere Ebene ist natürlich vielleicht, wenn die Diagnose noch nicht steht. Ja? Also Patient ist HbA1c, ist irgendwie entgleist, Diagnose Diabetes steht vielleicht noch gar nicht und es wird darauf hingewiesen, ey, schau mal, welches folgendes Medikament, wie hast du die Diagnose übersehen? Also ich meine, das sind ja die nächsten Schritte, die an sowas ja auch mit dranhängen, dass man sagen, nicht nur die Diagnosen, die man benannt hat, optimal zu behandeln, sondern vielleicht auch einfach blinde Flecken zu überwinden.
Also ich glaube schon auch, dass es Potenzial hat, die Patientenversorgung zu verbessern. Aber wie und in welcher Form, das letztendlich beantwortet diese Studie auch nicht, sondern macht nur stellt potenzielle Systeme vor, die hier zumindest teilweise auch effektiv sind.
Ich meine, warum soll das nicht anders oder warum soll das anders sein als diese Systeme, die Patienten erinnern an die Tabletteneinnahme. Also wir haben da super Erfahrungen damit gemacht, ne, dass da doch die Compliance erheblich verbessert wird, wenn die Smartwatch piept oder was auch immer. Ne? Also so stelle ich mir das vor, so ein bisschen analog.
Na gut, also spannende Studie. Erinnert mich ein bisschen an Strong HF. Ich meine, wenn wir uns um die Patienten kümmern, dann sind die Outcomes better. Also das ist so ein bisschen für mich wieder mal die Zusammenfassung. Aber machen wir einfach mal weiter.
Ist ja nicht immer so, ne? Nicht immer, wenn der Arzt rührt, kommt doch was Gutes bei rum, ja?
Na gut, aber genau in diesem Sinne kannst du gleich weitermachen, würde ich sagen. Du hast ein Paper rausgesucht zu Checkpoint-Inhibitor-Myokarditis. Und ich glaube, du musst der geneigten kardiologischen Community erstmal erklären, was ein Checkpoint-Inhibitor ist.
Also, genau. Also, ich stelle einen Paper vor, das mit dem Titel publiziert wurde. Cardiovascular Biomarkers in the Diagnosis and Prognostication of Immune Checkpoint Inhibitor Myocarditis. Also es schaut sich an, Myokarditis, die aufgrund von Immune Checkpoint Inhibitoren hervorgerufen werden. Immune Checkpoint Inhibitoren gehören dann zur letzten großen Welle der Neuerungen in der Hämato-Onkologie. Das ist so ein bisschen die adressierte Therapie, die dann an die Chemotherapien anschließt und schaut, dass sie targeted eingreift bei diesen Patienten. Und sie ist erarbeitet und publiziert hier in der Heidelberger Arbeitsgruppe um Lorenz Lehmann. Ja? Und eins kann ich vorwegnehmen, die Heidelberger Truppe zeigt hier mal wieder, Troponin ist total wichtig. Ja? Und schafft auch an der Stelle aufzuzeigen, dass Troponin eine prognostische Bedeutung hat. Was haben die Kollegen sich angeschaut? Sie haben sich angeschaut bei einer Kohorte, die sowohl in Paris als auch in Heidelberg zusammengesucht wurde, 60 Patientinnen und Patienten, die eine Immun-Checkpoint-assoziierte Myokarditis hatten. Bei denen wurden dann Troponin I, Troponin T und CK bestimmt. Und es wurde MACE sich angeschaut, also ein kombinierter Endpunkt aus Herzinsuffizienz, ventrikuläre Arrhythmie, ein AV-Block, Sinus-Block und respiratorischen Versagen. Und das als ein kombinierter kardialen Endpunkt bei Patienten, die eine Myokarditis hatten in einer Akutphase und dann eingeschossen wurden in die Studie. Und es hat sich gezeigt, dass diese Patienten der Troponin-Wert, vor allem der Troponin-T-Wert, dass der eine relevante prognostische Bedeutung hat, wenn das früh gemessen wird, innerhalb von 72 Stunden nach Auftritt der Erkrankung, wenn das gemessen wird, sagt das sehr, sehr gut die MACE aus, innerhalb von 90 Tagen nach Beginn der Myokarditis. Und was lernen wir daraus? Troponin hat sozusagen also nicht nur einen Stellenwert im Rahmen des akuten Coronarsyndroms, das ist dann das, worauf wir, was wir wieder lernen und noch gelernt haben, im Rahmen der ACS-Leitlinien, die jetzt noch in diesem Jahr ja wieder publiziert wurden, welchen Stellenwert das auch irgendwie hat, vor allem auch in dem Rahmen von Endstemi-Konstellationen oder dekompensierten Herzinsuffizienzen auch, ja, also diese Typ-2-Infarkte, sondern wir sehen ja auch, dass es im Rahmen der Myokarditis nicht nur zur Diagnosestellung, sondern auch für die Prognostik der Patienten im kurzen Verlauf, 90-Tage-Verlauf, auch eine Bedeutung hat. Also auch da macht es Sinn, das zu messen, nicht nur initial, sondern auch im Verlauf, wie sich das entwickelt. Wir sehen hier, dass die, das ist jetzt in diesem Paper gezeigt, die Messung innerhalb von 72 Stunden eine besondere Bedeutung hat, aber auch die Dynamik, die Entwicklung des Troponins in dieser Zeit, auch was über den Verlauf dieser Patienten aussagt. Also auch an der Stelle, sondern nicht nur zur Diagnosestellung, auch sondern im Verlauf die Messung hat auch eine Relevanz auf Troponin, etwas, was wir häufig nicht machen, sondern zur Diagnosestellung einmalig messen und das dann sagen, aus dem Blick raten. Aber auch hier macht Sinn, dass wir das messen. Warum ist das hier relevant? Die Immun-Checkpoint-Inhibitoren, das ist eine Technik, die angewandt wird bei Patienten und Patienten, die hämato-onkologische Erkrankungen haben, mit steigender Indikation. Also wir sehen, dass das begonnen hat in der Dermatologie. Bei den dermatologischen malignen Erkrankungen haben diese Immun-Checkpoint-Inhibitoren sagen, ihr erstes Feld gehabt und konnten bei malignen Melanomen einfach ihren Durchbruch aufzeigen und haben dann gesehen, dass das bei den hämatologischen und auch den soliden Tumoren immer mehr Anwendung findet, immer mehr dazu kommt, dass es einen Durchbruch zeigt. Wir sehen aber neben diesen positiven Effekten der Malignombehandlung, dass diese Nebenwirkungsspektren neu dazukommen und diese Nebenwirkungsspektren schließen hier vor allem die Myokarditis, aber auch andere Autoimmunerkrankungen hier mit ein, die getriggert werden durch Entfesselung des eigenen Immunsystems durch die Checkpoint-Inhibitor.
Super, danke dir. Ich glaube, das wirklich Spannende an dem Paper ist für mich vor allem die Tatsache, dass sie 60 Patienten gefunden haben, die eben so eine Myokarditis als Folge von einer Immun-Checkpoint-Inhibitor-Medikation hatten. Der primäre Endpunkt war ja ein MACE, das heißt ein Major Adverse Cardiomyotoxic Event. Das ist schon ein bisschen was Besonderes, finde ich. Und was mir allerdings fehlt, wenn ich mir die Endpunkte hier anschaue, dann haben 24 Patienten so ein MACE und 36 Patienten haben kein MACE. die Gesamtmortalität zwischen den beiden Gruppen ist gar nicht unterschiedlich. Was sich dann unterscheidet, ist aber natürlich bei der MACE-Gruppe, die hatten erheblich viel häufiger, hatten die eben diese myotoxischen Todesfälle. Aber es gab ja gar kein Blinded Endpoint Committee. Das heißt, es ist gar nicht klar, wie die Endpunkte genau evaluiert haben. Oder hast du dazu irgendwas noch gefunden?
Nee, stimmt. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, dass es im Grunde keine relevanten Veränderungen am Outcome gibt bei maßgeblichen Studien, ob man die adjudicated Ergebnisse nimmt oder die nicht adjudicated Ergebnisse nimmt. Oder ist hier da was geläufig? Das ist halt das, was ich so auch nochmal gelernt hatte, dass das etwas ist, was extrem gut in Beraterhonoraren sich niederschlägt, aber nicht in Studiendaten.
Naja, da bin ich jetzt nicht ganz so sicher, weil im Grunde, was man hier sieht, ist, der Unterschied in den beiden Gruppen ist, also in der Gruppe, die kein solches MACE hatte, sind 75% an Cancer Progression gestorben. Und in der Gruppe, die ein MACE hatte, nur 7%. Das halte ich jetzt für ein Gerücht. Ganz ehrlich, also oder warum das kann man das einfach so glauben, ohne sich das verblindet mal anzugucken? Ich finde das ganz schön schwierig, das jetzt so hinzunehmen.
Also ja, stimmt, sehe ich als Kritikpunkt. Ich glaube, wenn wir MACE haben, die so breit sind, also wo eine Arrhythmie gleich aufsteht mit einem auf der Herzinsuffizienz gleich aufsteht mit plötzlichem Herztod, also ein sehr breiter kombinierter Endpunkt, gibt es hier ohnehin auch nochmal eine Schwierigkeit da drin. Also wir hatten einmal diskutiert auch über die Bedeutung von Win-Ratio, weil sagen, es einen schon großen Unterschied gibt, habe ich eine Arrhythmie oder bin ich dann tot? Das ist schon einfach eine sehr breite von Relevanz in diesen Endpunkten. Und wenn ich die alle in einen Topf werfe, dann habe ich auch ein Problem. Ich meine, dann hast du total recht, dass man das aufmachen muss. Das sorgt dann natürlich für ein statistisches Power-Problem. Ne? Also was du ja beschreibst, ist, im Grunde ist diese Studie doch zu klein, um diesen Unterschied der Relevanz, den man hier so claimt, um den wirklich unterstreichen zu können. Das stimmt natürlich.
Das ist wahrscheinlich so, aber ich hatte es ja schon am Anfang gesagt, 60 solche Patienten zu finden, das ist eine echte Challenge. Weil diese kardio-onkologischen Nebenwirkungen, die sind ja insgesamt doch selten.
Die sind insgesamt doch selten und man muss sagen, ich kenne das Pariser Zentrum kenne ich natürlich nicht, aber die Heidelberger Kolleginnen und Kollegen haben ja jetzt hier viele Jahre rein investiert, um genau so ein Zentrum der Kardio-Onkologie aufzubauen. Und das ist natürlich mit einer der Gründe, warum sie da auch so viele Patientinnen und Patienten an ihrem Zentrum dann finden können. Auch, ne? Das stimmt. Und wenn die da schon jetzt in Anführungszeichen so wenige haben, dann ist es natürlich korrekt, ja.
Also in letzter Zeit sehen wir auch eine ganze Reihe von kardio-onkologischen Patienten. Jetzt in meiner Sprechstunde sind das meistens Brustkrebspatientinnen. Die kriegen natürlich keine Checkpoint-Inhibitoren, aber Trastuzumab ist ja auch kardiotoxisch und genauso natürlich die Anthracycline. Das heißt, ich finde es gut, dass dieses Thema immer mehr Aufmerksamkeit kriegt. Und ich glaube auch, dass da noch viel sich entwickeln wird.
Die Leitlinien auch dort also die kardio-onkologischen Empfehlungen sind ja auch, dass wir dort regelmäßig so nicht nur eine regelhafte Bildgebung machen bei den Patientinnen und Patienten, sondern ja auch auf die Biomarker schauen. Ich weiß allerdings nicht, wie regelhaft wir das gerade in dem Kontext machen. Ich weiß, dass wir das tun, die Biomarker immer bestimmen, wenn wir Veränderungen im Strain zum Beispiel sehen oder in der Bildgebung sehen wir Veränderungen, dann versuchen wir das Bild zu komplettieren. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob zum Beispiel immer Patienten bei einem Staging oder im Verlauf eines Zyklus ihre kardialen Biomarker bestimmt bekommen. Das wäre mir neu.
Also wenn ich so aus der Praxis mir das überlege, so vielleicht noch vor ein paar Jahren, 2-3 Jahre her, da haben wir in der Woche vielleicht mal so 2 Patienten gehabt mit der Fragestellung, also onkologische Patienten, ne? Die wir dann zur kardialen Beurteilung bekommen haben. Das hat sich jetzt deutlich geändert. Also seitdem die Leitlinien dann auch eher präsent sind, die letzten, das muss ich schon sagen, das hat enorm zugenommen, dass die Onkologen da auch aufpassen und auch sogar die Hausärzte, die sagen, oh Mensch, ich habe hier überhaupt gar keine Bildgebung mal. Also das ist schon so.
Wobei der Eindruck schon ist, dass eigentlich immer erst das Kind in den Brunnen fallen muss, ja, bevor die Onkologen die Patienten zu uns schicken. Also wenn die EF zum Beispiel schlechter wird.
Javid, sag mal, in der Studie ist Troponin ja bestimmt worden, das hast du genannt. Gab es denn eigentlich auch therapeutische oder haben sich daraus therapeutische Konsequenzen ergeben, dass man dann beispielsweise den Checkpoint-Inhibitor abgesetzt hat oder Konsequenzen in anderer Form? Ich frage deshalb, weil ja häufig in der Klinik bei asymptomatischen Patienten Troponin bestimmt wird. Gut, die hatten jetzt eine Myokarditis, dann die Patienten. Aber man hat ja nicht selten erhöhte Troponinwerte in der Klinik und fragt sich dann, was macht man damit eigentlich?
Das waren Patienten, die sagen, klinisch selektiert wurden durch eine klinisch apparente Myokarditis und entsprechend da die Therapie erstmal zurückgestellt wurde. Ja, aber sagen, aus dem Troponinwert selber hat sich therapeutisch erstmal sagen, nichts berichtet, dass sich daraus direkt was abgeleitet hat. Also es war sagen, keine Biomarker gesteuerte Interventionsstudie, das war es nicht.
Ich fürchte, wir müssen schon wieder zum Ende kommen.
Oh ja, leider. Und ich darf heute wieder zusammenfassen. Wir haben gehört von Felix eine ja doch wieder mal spannende Untersuchung zur digitalen Unterstützung der Optimierung der Herzinsuffizienztherapie. Also es ging darum, dass dieses Mal nicht die Patienten erinnert worden sind an irgendwas, sondern wir Kardiologen einmal durch einen Alarm, der aufploppt, wenn die elektronische Kartei geöffnet wird und erinnert, schau mal, MRA, brauchst du noch, hat Patient nicht. Das war jetzt also die speziell um die MRAs. Die zweite Gruppe, was wir uns jetzt nicht so gut vorstellen konnten, der Ärzte wurde per Mail erinnert und die Kontrollgruppe eben gar nicht. Was ist rausgekommen, dass man durch diese Alarmerinnerungen enorm die Verordnung von MRAs steigern kann, 29% versus 15% im Vergleich zur Mailgruppe und 11% der Gruppe ohne Erinnerung. Das heißt, die Nutzung dieser digitalen Unterstützungssysteme finden wir extrem sinnvoll, auch wenn wir sicherlich von der Umsetzung noch ein Stückchen entfernt sind. Aber man soll ja nie sagen, die KI konnten wir uns vor ein paar Jahren auch noch nicht vorstellen. Die zweite Studie, Javid, hat ja immer so exotische Sachen, ging dieses Mal um den Stern der Onkologie. Das sind die Immun-Checkpoint-Inhibitoren, die jetzt eine zunehmende Indikation erfahren für verschiedene Tumorarten. Und wir haben hier gelernt, dass das Troponin eben wieder mal dass das Troponin nicht gleich ACS ist, sondern dass bei der seltenen oder relativ seltenen Immun-Checkpoint-Inhibitor-assoziierten Myokarditis, wenn man es sowohl früh untersucht, aber auch im Verlauf dieser Erkrankung, ein sehr hilfreiches Tool sein kann, um die Myokarditiden zu diagnostizieren. Und ich denke, wir müssen da alle erst Erfahrungen sammeln, denn diese Checkpoint-Inhibitoren oder Immun-Checkpoint-Inhibitoren sind ja noch nicht für jeden so präsent. Und ich denke, da werden wir noch so einiges in den nächsten Jahren erfahren. Das war die 30. Folge von Herzinsuffizienz kompakt. Uns hat es wie immer Spaß gemacht. Freuen Sie sich auf die nächste Folge am 18.10. und einen schönen Abend.
Das war Cardio-Quartett, Herzinsuffizienz kompakt. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.